Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Andreas Keckel.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Die Reisepläne der USA sind ziemlich konkret, auch wer reist, scheint klar. Iran allerdings macht sich offenbar bislang nicht auf den Weg nach Pakistan. Dort sollen, so sagt es US-Präsident Trump, ab morgen Abend die Gespräche zwischen den USA und Iran wieder aufgenommen werden. Einen vernünftigen und fairen Deal habe man im Gepäck, erklären die USA, und schicken gleich noch ein paar Drohungen mit, falls sich Iran weigert zu verhandeln. Wie stehen also die Chancen auf ein Treffen? Moritz Batscheider.
Die pakistanische Hauptstadt bereitet sich heute schon vor. Sicherheitskräfte sperren das Gebiet rund um das Luxushotel, in dem sich die USA und Iran treffen sollen. Ob es dazu kommt, unklar. Geht es nach US-Präsident Trump, dann ja und schon sehr bald, teilt er auf seiner Social-Media-Plattform mit. Meine Unterhändler reisen nach Islamabad. Sie werden morgen Abend dort eintreffen, um Verhandlungen zu führen. Man biete einen sehr fairen Deal an. Für den Fall, dass Iran darauf nicht eingeht, droht Trump mit Bombardement von Kraftwerken und Brücken. Für die USA soll Vizepräsident Vance die Delegation in Islamabad anführen, wie bereits bei der ersten Verhandlungsrunde vor einer Woche. Chefunterhändler für Iran war da Parlamentspräsident Ghalibaf. Gestern äußerte er sich in Teheran zu möglichen Verhandlungen. Unsere Politik ist Schritt für Schritt, Zusage für Zusage. Sie machen einen Schritt, wir machen einen Schritt. Es kann nicht sein, dass wir unsere Zusagen einhalten und Sie nicht. Iran betrachtet es als Bruch der geltenden Waffenruhe, dass die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen nicht aufheben. Damit begründet das Regime auch, dass es seit gestern die Straße von Hormuz wieder sperrt. Seitdem steht der Verkehr durch die Meerenge quasi still. Einzelne Schiffe sollen die Durchfahrt dennoch versucht haben. Am Abend behauptet US-Präsident Trump, ein amerikanischer Zerstörer habe ein iranisches Containerschiff beschossen und beschlagnahmt. Teheran hat das bislang nicht bestätigt. Staatliche Medien melden aber, Iran werde nicht an einer zweiten Verhandlungsrunde in Pakistan teilnehmen. Vertreter des Regimes haben sich selbst noch nicht dazu geäußert, ob sie nach Islamabad reisen.
Ja, fragen wir nach bei unseren Korrespondenten in New York und Istanbul und beginnen in New York mit Marion Schmickler. Trump sagt, es soll morgen also Gespräche in Islamabad geben. Wie realistisch ist das?
Sehr realistisch, wenn es nach Donald Trump geht. Er hat ja auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social hat er angekündigt, dass seine Leute morgen Abend in Islamabad sein werden. Er hat einem Reporter von Fox News gesagt, das sei die letzte Chance, wenn Iran dieses Abkommen nicht annehmen würde, dann würde das ganze Land in die Luft fliegen, alle Brücken, alle Kraftwerke. Er hat von einem sehr fairen Deal gesprochen, zwar keine Details genannt, aber ich glaube, die roten Linien sind klar, also Öffnung der Straße von Hormuz und kein angereichertes Uran im Iran. Also nach zwei Tagen mit maximalem Optimismus hat Trump jetzt auf maximalen Druck umgeschaltet. Und dazu könnte auch die Meldung passen, von der wir eben gehört haben, dass die Amerikaner ja offenbar ein iranisches Schiff festgesetzt und beschossen haben.
Ja, danke Marion Schmickler erstmal. Und weiter nach Istanbul zu Benjamin Weber. Er beobachtet von dort die Lage in Iran. Was hörst du aus dem Land? Wird der Iran nun an den Gesprächen teilnehmen oder doch nicht?
Also nach allem, was man hört, ist es gerade vielleicht etwas weniger wahrscheinlich geworden, dass der Iran an diesen Verhandlungen teilnimmt. So meldet zumindest die staatliche Nachrichtenagentur IRNA, dass die Gespräche nicht stattfinden würden, dass der Iran nicht an ihnen teilnimmt und begründet das damit, dass die Forderungen der USA teilweise überzogen sind, dass die Positionen sich häufig abwechseln, sich häufig verändern und eben auch, man argumentiert auch mit dieser Blockade der iranischen Häfen und diesem Schiff, was wir gerade gehört haben. Ich würde sagen, das ist aus meiner Perspektive jetzt noch keine komplette Absage. Es könnte auch einfach sein, dass das jetzt eine quasi Demonstration der Stärke oder eine Hinhaltetaktik ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass zumindest Teile in Teheran im Machtapparat Sorge haben, dass diese Verhandlungen jetzt vielleicht nur vorgeschoben sind und dass doch vielleicht dann nochmal die USA einen neuen Angriff auf den Iran planen. Und deswegen ist man in Teheran durchaus skeptisch.
Danke, Benjamin Weber und Marion Schmickler, für diese Einschätzungen. Ja, erfolgreiche Verhandlungen, eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran, die hält. Das ist auch wesentlich für die Situation in der Straße von Hormuz. Wenn die Kämpfe, die Blockaden beendet sein sollten, dann könnte die Bundeswehr dort zur Sicherheit beitragen. Wie hat es Kanzler Merz diese Woche in Paris gesagt? Minenräumung, das können wir mit solchen Minenjagdbooten. Die Marine allerdings reagiert mit einer Warnung. Alles, was man habe, sei bereits im Einsatz. Wie also könnte sich Deutschland an einer internationalen Mission in der Straße von Hormuz beteiligen? Juli Kurz.
Jedes eigene Schiff wird überwacht, der Kontrollraum der Reederei Hapag-Lloyd. Doch hier in der Straße von Hormuz bewegt sich nichts.
Die Schiffe, die festsitzen, sind hier in diesem Bereich ziemlich nah an Dubai.
Sechs Schiffe der Reederei sind blockiert, 125 Seeleute an Bord.
Die Durchfahrt jetzt durch die Straße von Hormuz halten wir auch deswegen für gefährlich, weil dort Seeminen liegen, wo angeblich die Iraner nicht genau wissen, wo sie verlegt haben. Insofern, das ist eine massive Gefahr. Und bevor wir durch die Straße von Hormuz wieder gehen, müssen wir absolute Sicherheit haben.
Doch wie wird die Straße von Hormuz wieder sicher? Noch ist ein dauerhafter Waffenstillstand am Golf nicht absehbar. Die deutsche Marine bereitet sich trotzdem schon auf einen Einsatz für danach vor. Das macht der Verteidigungsminister im ARD-Bericht aus Berlin klar.
Wir planen das, wir spielen das durch, auch mit Blick auf mögliche Partner und wie kann sich eine solche Operation zusammensetzen. Aber das ist alles noch im Planungsstadium und hängt eben von den Bedingungen Waffenstillstand, völkerrechtliches Dach bis hin zum Bundestagsmandat. Also da sind wir ja noch lange nicht.
Eine der möglichen Aufgaben wäre, mit Jagdbooten Minen zu beseitigen. So sieht es aus, wenn 500 Kilogramm Sprengstoff unter Wasser explodieren. Insgesamt 50 deutsche Schiffe sitzen im Persischen Golf fest. Die Reeder setzen auf militärische Hilfe. Eine Maut an den Iran wollen sie nicht zahlen.
Ja, diese Forderungen sind da. Auch wir selbst als Reederei haben Angebote bekommen. Wenn ihr einen Betrag zahlt, dann dürft ihr durchfahren. Ist natürlich verlockend. Aber an wen zahlen sie? Sie zahlen an die iranischen Revolutionsgarden.
Ohne Sicherheitsgarantien wird es weiterhin keine freie Schifffahrt durch die Meerenge geben.
Wie schafft man es hierzulande, das Niveau der medizinischen Versorgung zu halten und dabei trotzdem Geld einzusparen? Eine Operation, bei der Ärzte, Krankenkassen und die Politik mit verschiedenen Methoden arbeiten. Als die Bundesgesundheitsministerin diese Woche einen Gesetzentwurf zur Sanierung der gesetzlichen Krankenkassen vorlegte, hieß es oft, ja, gute Ansätze, aber die Kritik reicht von, das sei eine einseitige Belastung der Versicherten, bis zu verschiedene medizinische Branchen würden zu sehr geschont. Demian von Osten.
Alarmstimmung in der Pharmaindustrie. Denn in ihrer Reform will Gesundheitsministerin Warken höhere Rabatte auf Medikamente und weniger freie Preisgestaltung. Widerstand von Branchenvertretern.
Wenn zum Beispiel die Vorschläge der Finanzkommission 1:1 umgesetzt werden würden, dann ist das für uns lebensbedrohend. Dann ist es für uns existenziell.
Doch manche sagen, da wären sogar noch mehr Einsparungen möglich. Das findet etwa jenes Gremium, das entscheidet, welche Medikamente die gesetzlichen Kassen bezahlen.
15% der Einsparungen entfallen auf die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie als zweitgrößter Ausgabenblock im Gesundheitswesen konsumiert 18% der Gesamtausgaben. Das heißt, ich will es zynisch formulieren, man hätte auch noch ein bisschen mehr drauflegen können.
Kritik gibt es auch daran, dass die Krankenversicherung von Grundsicherungsempfängern, früher Bürgergeld, von anderen gesetzlich Versicherten gezahlt wird. Im ARD-Bericht aus Berlin fordert CSU-Chef Söder deshalb dringend Nachbesserungen.
Es kann ja nicht sein, dass die Menschen jetzt höhere Belastungen zahlen und gleichzeitig für diejenigen, die aus dem Bürgergeldbereich übertragen wurden in die Krankenversicherung, das noch mitfinanzieren. Also da braucht es noch mal eine deutliche Veränderung.
Die Gesundheitsministerin kennt das Problem, aber jetzt gäbe es im Bundeshaushalt dafür kein Geld.
Ich habe schon lange gesagt, dass auch aus meiner Sicht dort eine gewisse Ungerechtigkeit besteht und dort die tatsächlichen Kosten der Bürgergeldempfänger nicht ausreichend abgebildet sind auch. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass wir im Haushalt auch keinen Spielraum haben.
Viel Zeit für Korrekturen bleibt ihr nicht. Noch diesen Monat will die Ministerin die Gesundheitsreform durchs Kabinett bringen.
Zum Sport und damit zum alten und neuen deutschen Fußballmeister, dem FC Bayern München. Vom Gefühl her irgendwie wie immer, Andreas.
Ja, kann man genau so sagen. Und irgendwie war die Art und Weise, wie der Titel heute perfekt gemacht wurde, symptomatisch für diese komplette Saison. Denn obwohl die Münchner mit einer besseren B11 aufgelaufen sind gegen Stuttgart, der Gegner war chancenlos beim 4:2-Sieg der Bayern. Es war zwar ja nicht die früheste deutsche Meisterschaft des Clubs, und doch, man hat schon das Gefühl, dass die Konkurrenz nie zuvor so hilflos war wie diesmal gegen die Münchner Dominanz. Also, die Liga ist abgehakt für die Bayern, bleiben noch die Halbfinals in Pokal und Champions League. Dementsprechend keine Weißbierduschen oder sonstige Gelage heute nach dem Abpfiff. Und doch, Genugtuung und Freude waren unübersehbar in der Münchner Arena.
Jubel, Trubel, Meisterfeier.
Ja, man ist dann schon stolz, dass wir das so in der Art und Weise geschafft haben mit der deutschen Meisterschaft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Kopf, dass wir noch was vorhaben in dieser Saison.
Den besseren Start erwischen die Stuttgarter. Chris Führich bringt die Schwaben sehenswert in Führung. 0:1, 21. Minute. Beide Hoeneß-Brüder sind da. Dieter links freut sich, Uli rechts nicht. Sebastian Hoeneß unten findet es als VfB-Trainer natürlich gut. Die Anfangsphase für die Bayern-Fans, eine zum Wegschauen. Trainer Kompanie korrigiert und seine Mannschaft schaltet schnell um. 31. Minute, Musiala mit feiner Passtechnik drüber zu Guerrero. Drin 1:1, Bundestrainer Nagelsmann schaut sich das Spektakel hier natürlich an. In den nächsten Minuten entwickelt sich dann ein regelrechtes Powerplay der Bayern. Luis Diaz uneigennützig rüber zu Jackson. 2:1, das gefällt Uli schon besser. Jetzt sind die Bayern auf Betriebstemperatur. Stuttgart wird hinten reingedrückt. Alfonso Davis. Und sein Schuss ist abgefälscht drin. 3:1, drei Tore innerhalb von 6 Minuten. Die Bayern zur Halbzeitpause klar auf Meisterschaftskurs. Und den wollen sie danach auch gar nicht mehr verlassen. Stuttgart schwimmt. Kriegt den Ball nicht weg. Goretzka zieht ab. Nübel klärt. Und Harry Kane ist da. 4:1. Für den Schlusspunkt eines tollen Fußballspiels sorgt dann wieder der VfB. Schema. Super Tor zum 4:2 Endstand. Die Bayern feiern am Ende ihre 35. Meisterschaft und ihr Trainer lässt seiner Freude freien Lauf.
Nicht Fisch, nicht Fleisch, das 1:1 zwischen Gladbach und Mainz hilft keinem der beiden so richtig im Schneckenrennen um den Klassenerhalt. Wobei die Mainzer jubelten dennoch fast ekstatisch, als Schluss war. Schließlich erzwingt man nicht jeden Tag den Ausgleich in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit.
Die entscheidende Szene im Gladbacher Strafraum. Ein leichter Schubser von Engelhardt führt zum Elfer für Mainz. Nadim Amiri erzielt den Ausgleich. Aus 3 wichtigen Punkten für Gladbach gegen den Abstieg wird ein bitteres Unentschieden.
War schwer in Worte zu fassen. Wir hätten sehr, sehr gerne die 3 Punkte heute mitgenommen, auch auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Es war kein Topspiel von uns. Aber in so einer Phase brauchst du eigentlich genauso Spiele, die du dann gewinnst. Ist natürlich extrem ärgerlich, dass vor allem dann in der allerletzten Aktion gefühlt dann du dir den Ausgleich fängst.
Das Spiel startet temperamentvoll, keine Spur von Abstiegskampf. Gladbach in Weiß mit Joe Skelly und dem 1:0. 7. Minute, erste Chance, erstes Tor. Es hätte nicht besser losgehen können für die Borussia. Es fehlt meist ein bisschen bei den 0-5ern, auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Gute Ansätze, aber immer ist noch ein Gladbacher Bein dazwischen. In der 88. Minute scheinen sich die Mainzer dann zu belohnen. Aber der vermeintliche Ausgleich durch Nelson Weiper wird wieder einkassiert. Es war abseits. Das 1:1 fällt dann doch noch durch Amiri.
Ich glaube, es war ein hochverdienter Punkt. Über 90 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft. Ich wusste, ich werde ihn machen. Und von daher, ich bin glücklich, dass ich dem Team damit helfen konnte.
Am Ende ein Remis, das Mainz mehr hilft als Gladbach.
Rein sportlich ist die Sache schnell erzählt. Freiburg besiegte Heidenheim 2:1, was die Aussichten der Europapokalhelden aus dem Breisgau auf die erneute internationale Quali noch verbessert hat. Für Heidenheim dagegen wird der Klassenerhalt immer unwahrscheinlicher. Soweit die Fakten. Die aber rückten heute Nachmittag für beide Clubs und deren Anhänger erst einmal in den Hintergrund.
Ehren Dingchi stand heute nicht im Heidenheimer Kader und in Gedanken ist er fast immer bei seiner an Leukämie erkrankten Freundin. Um ihr und anderen Betroffenen zu helfen, gab es vor dem Spiel in Freiburg die Möglichkeit, sich als möglicher Stammzellenspender registrieren zu lassen. Darüber war Ehren Dingchi einfach nur dankbar.
Und natürlich freut mich das sehr. Es ist nicht nur für Senja, es ist einfach für alle Menschen, die es brauchen. Und es ist natürlich schön, dass wir damit ein bisschen mehr Registrierungen sammeln konnten.
Der SC Freiburg gewann das Spiel, weil der Gegner aus Heidenheim ungewollt mithalf. Mansambi-Schuss von Heidenheims Kapitän Patrick Meinke abgefälscht. Der Ausgleich dann ein Traumtor von Heidenheims Zivzi Watze. Und mindestens einen Punkt hätte Heidenheim sich auch verdient. Doch dann wären wir wieder bei der Mithilfe des Tabellenletzten. Vor Freiburgs Siegtor verlor Pieringer erst leichtfertig den Ball. Und den Schuss von Eggestein fälschte diesmal Föhrenbach unhaltbar ab. Freiburg gewinnt das vierte Pflichtspiel in Folge.
Heute war es einfach wichtig zu gewinnen und das haben wir geschafft. Und ja, war kein schönes Spiel, das wissen wir auch, war nicht unsere beste Leistung, aber ist halt nicht so wichtig.
Ehren Dingchi zog es nach dem Spiel zu den mitgereisten Fans. Auch beim nächsten Heimspiel der Heidenheimer kann man sich typisieren lassen. Und nicht nur alle Fußballfans wünschen Ehren Dingchi und seiner Partnerin Kraft und alles Gute.
Wir schauen noch kurz auf die Tabelle. Die Bayern also vorzeitig deutscher Meister, Dortmund auf Rang 2. Dahinter Leipzig und Stuttgart. Und noch der Blick nach ganz unten in die Abstiegszone. St. Pauli weiter auf dem Relegationsplatz, auf den direkten Abstiegsrängen Wolfsburg und Heidenheim. Die Handballer der Füchse Berlin haben zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den DHB-Pokal gewonnen. Im Endspiel heute gewann der deutsche Meister doch relativ deutlich gegen den Bergischen HC, der gestern im Halbfinale noch sensationell Champions-League-Sieger Magdeburg ausgeschaltet hatte.
Beste Laune am Ende auch bei Berlins Matthias Gitzel. Zum ersten Mal konnte der beste Handballer der Welt den DHB-Pokal gewinnen.
Jetzt bin ich extrem stolz, dass wir so eine überragende Leistung geprägt in diesem Wochenende und dass wir am Ende stehen als Pokalsieger.
Der Bergische HC nur zu Beginn des Pokalendspiels, ein ebenbürtiger Gegner, konnte zum 5:5 ausgleichen. Danach häuften sich die Fehler beim Außenseiter, genutzt vom deutschen Meister mit dem neunfachen Torschützen Matthias Gitzel. Zur Pause 22:17. Die 20.000 Zuschauer in der Köln Arena sahen dann eine einseitige zweite Halbzeit und einen am Ende klaren 42:33 Erfolg des neuen deutschen Pokalsiegers Füchse Berlin.
Soll sich die Region Köln-Rhein-Ruhr um olympische und paralympische Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 bewerben? Darum ging es heute in einer Abstimmung in 17 nordrhein-westfälischen Städten.
Wahlparty in Köln. Ja für Olympia in Köln-Rhein-Ruhr. Das ist zumindest die Tendenz. In allen Städten, in denen die Ergebnisse schon vorliegen, sind die Menschen dafür, dass die Spiele nach Nordrhein-Westfalen kommen.
Mehr Leute kommen, mehr Leben. Ich sehe das als Chance.
Ich bin auch sehr sportinteressiert selber und deshalb kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen als Olympia hier in meiner Stadt.
Die Wahlbeteiligung vielerorts hoch. Nur in Herten im Ruhrgebiet haben nicht genügend Menschen abgestimmt. Und ausgerechnet in Köln, wo das olympische Dorf entstehen soll, gibt es bisher noch kein Endergebnis. Ministerpräsident Hendrik Wüst feiert trotzdem.
1,4 Millionen Menschen ungefähr haben abgestimmt, so viel wie nie zuvor in der olympischen Geschichte. Ein richtig starkes Votum für Olympia aus Nordrhein-Westfalen.
Und auch in Kiel eine Entscheidung. Hier soll Segeln stattfinden. 63,5% haben mit Ja gestimmt. Ende September wird der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, wer für Deutschland ins Rennen um Olympia geht. München und Berlin bewerben sich ebenfalls. In Hamburg wird im Mai abgestimmt.
Und schauen wir jetzt noch kurz auf unsere sportliche Konkurrenz ohne Herz. In Peking rannten heute mehrere hundert Roboter einen Halbmarathon und der beste von ihnen war schneller als je ein Mensch zuvor. Trotz eines Sturzes lief er nach 48 Minuten und 19 Sekunden durchs Ziel und unterbot damit rund 9 Minuten die Weltrekordzeit eines Menschen. Der neue Rekordhalter wurde übrigens ferngesteuert. Es waren auch gänzlich autonom laufende Roboter am Start. Ja, garantiert nicht ferngesteuert. Sven Plöger, wie beginnt denn die neue Woche?
Sowas wie mich kann man auch nicht fernsteuern, Susanne. Und die neue Woche beginnt im Nordosten mit Regen, im Süden mit Sonnenschein. Und die nächsten Tage werden immer sonniger in Deutschland. Wir gucken ganz kurz mal auf das, was es auch mal gibt, wenn es regnet. Regenschauer hat es gegeben im Süden, Mittenwald heute, wunderbare Regenbögen. Öffnungswinkel hier vom Inneren übrigens 42, vom Äußeren 51 Grad. Kleine Zusatzinfo. Jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Regen und Regenbogen verbindet sich, aber wenn es Dauerregen ist, gibt es keine Bögen und schon gar nicht in der Nacht.
aus Nordosten dreht dieser Regen des Tages nämlich wieder zurück. Später kommt an der Ostsee auch ordentlich Nordostwind auf. Auf dem Weg nach Süden schwächt sich die Front langsam ab, erreicht den Süden morgen noch nicht. Da scheint zeitweilig die Sonne und hinter dem Regen von Norden geht's wieder auf. Temperaturen in der Nacht kalt, 1 bis 6 Grad, Hochtäler leichter Frost. Morgen Nachmittag haben wir im Südwesten wieder 18 Grad, heute am Bodensee, Friedrichshafen sogar 21. Bei Dauerregen aber kalte 7 bis 9. Das ist der Blick auf die weiteren Tage. Man sieht, am Dienstag erreicht die Front den Süden, ist immer abgeschwächter, vielleicht noch mal ein Schauer. 15 bis 17 Grad in Bayern, 12. Und dann haben wir einen Mittwoch nach kalter Nacht wieder viel Sonnenschein. Temperaturen gehen wieder ran an die 20 Grad, Susanne.
Das hört sich doch wirklich gut an. Danke, Sven Plöger. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und morgen begrüßt Sie Ingo Zamperoni hier im Studio. Und wir wünschen Ihnen jetzt eine schöne Woche, einen schönen Abend und tschüss.
Tschüss aus Hamburg.